Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin dankbar und fröhlich und glücklich hier zu sein, weil ich unter der Woche ziemlich angeschlagen war. Vielleicht hört man es noch ein bisschen, wundert euch nicht, es liegt nicht an der Technik, es ist meine Stimme. Herzlich willkommen auch euch im Viertel und schön, dass ihr später in der Fahrt euch das ja auch anschaut. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns zusammen beten. Ich lade euch herzlich ein, mit mir zusammen noch einmal aufzustehen. Jesus, dein Wort zeigt uns immer wieder, dass du den Menschen rufst. Und du rufst den Menschen nicht, weil du nichts Besseres zu tun hast, sondern weil du das Beste für den Menschen willst. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass so viele Leute hier in diesem Raum, online, diesen Ruf schon hören durften und dass es da aber immer noch so viel mehr gibt, was wir entdecken können an dir, an dem, was du mit unserem Leben vorhast. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen vorbereitet sein lässt, dein Wort zu hören. Nutze die Worte, die aus meinem Mund kommen. Danke dafür, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns dein Wort aufschlüsselst. Amen. Stell dir vor, ein ganz normaler Arbeitstag. Die Schicht ist schon fast geschafft. Du räumst nur so die letzten Sachen auf. Du freust dich wirklich, gleich ist Feierabend. Deine Gedanken gehen schon dahin, was du danach machst. Heute wirst du wahrscheinlich nicht mehr so lange machen. Nochmal nach Hause, was Leckeres essen, vielleicht noch ein bisschen was lesen oder eine Folge deiner Lieblingsserie gucken und dann früh ins Bett gehen. Oh, du freust dich richtig drauf. Das Gefühl kennt zumindest ich. Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten von euch kennen auch dieses Gefühl, so, oh, gleich ist Feierabend. Und plötzlich kommt jemand auf dich zu, der dir irgendwie ganz fremd bekannt vorkommt, aber gerade kannst du gar nicht einordnen, wer dieser Mann ist. Und er kommt auf dich zu, guckt dich an und er sagt, kündige jetzt deinen Job und komm mit mir mit. Alles Weitere erfährst du, wenn wir unterwegs sind. So absurd wie diese Situation wirkt und so sehr wie sie mich an die besten Actionfilme der 80er erinnert, so sehr werden wir jetzt gleich merken, dass die Bibelstelle, die wir uns heute angucken, genau diese absurde Situation widerspiegelt. Wir werden uns das Leben vierer Leute angucken, die genau in so eine Situation geschmissen werden, in denen eine Aussage kommt, die ihr Leben drastisch verändern soll. Und zusammen wollen wir uns angucken, warum es so entscheidend ist, dass es diesen Zeitpunkt gibt, wenn Jesus in dein Leben kommt, was es bedeutet, dass er dich jetzt ruft, wie er dich ruft und was es genau bedeutet, ihm dann auch zu folgen, wenn er ruft. Lasst uns zusammen in den Text einsteigen. Markus 1, ab Vers 14, da lesen wir: Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Guter Name. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Jesus forderte ihn ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Mitarbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Und genau so beginnt Nachfolge bei Jesus. Oft nicht geplant, oft nicht bequem, nicht irgendwie irgendwann später, irgendwann, wenn der Zeitplan passt, sondern mitten im normalen Leben. Und die ersten zwei Verse, die wir gelesen haben, die bringen uns direkt zum ersten Punkt. Und zwar, die Zeit ist jetzt. Diese Information, dass Johannes verhaftet wurde, kommt hier ein bisschen abrupt vielleicht, wenn wir die Verse davor noch im Blick haben. Nix hat darauf hingespielt. Das liegt daran, dass Markus nicht immer rein chronologisch zeitlich geschrieben hat, sondern thematisch fokussiert. Wenn euch das interessiert, weil es ist eine gute Geschichte, wartet 19 Wochen, dann werden wir die Geschichte auch hier in der Predigt haben. Wenn du sagst, so lange kann ich nicht warten, Marco hat vor 2 Wochen schon gesagt, dass es ungefähr 60 Minuten braucht, durch das ganze Markus-Evangelium zu lesen, dann brauchst du ungefähr 19 Minuten von jetzt, um an diese Stelle zu kommen. Es ist eine gute Geschichte. Das sei aber gesagt, Johannes wurde festgenommen, weil mit dem, was er gesagt hat, er ein Dorn im Auge einiger mächtiger Personen war. Und diese mächtigen Personen wollten nichts Leichteres als ihn loswerden. Wenn du dir anguckst, dass Jesus hier auftritt und dass er sagt, die Zeit ist gekommen, dann gucken wir auf das griechische Wort Kairos. Und dieses Wort Kairos, das bedeutet nicht einfach, irgendeine x-beliebige Zeit ist gekommen, ach, die Sonne steht gerade richtig, alles fühlt sich gut an. Diese Zeit bedeutet der monumentale Augenblick, auf den alles hinausgelaufen ist. Der gottgegebene Moment ist jetzt gekommen. Das, was Jesus hier sagt, war auch für die Leute damals direkt merklich. Er macht hier keine Spielereien. Er macht hier nicht irgendwie eine nette Nebenbei-Aussage. Och, es ist nett, dass ich jetzt hier bin. Er drückt aus, die Zeit ist jetzt gekommen, die Zeit, auf die ihr gewartet habt. Dazu kommen wir gleich noch. Die Juden waren ziemlich gut darin zu warten, weil ihre ganze Geschichte darauf ausgelegt war, auf einen bestimmten Punkt zu warten. Und so viel verrate ich schon. Jesus sagt, dieser Punkt ist jetzt gekommen. Jesus tritt hier auf. Er tritt auf inmitten von Tumulten, inmitten von politischen Unruhen. Er kommt, als Johannes verhaftet wurde, was für viele Leute durchaus schon ein, was für viele schon ein ziemlich drastischer Punkt war. Und genau hier macht er klar, Gott hat mich gesandt, um sein Handeln zu zeigen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als Yvonne mit unserer ersten Tochter Zoe schwanger war. Und wie man sich auf alles vorbereitet hat. Man wusste ja, es ist eine gewisse Zeit, auf die man hinarbeitet. 9 Monate müssen geschafft werden. Dann hat man irgendwann ein kleines Bündel in seinem Arm. Und ich glaube, jeder, der hier auch schon ein Kind in die Welt gesetzt hat, kennt dieses Gefühl, dass irgendwann das Warten auch recht lang wird. Jetzt hat sich Zoe es richtig gut gemeint mit uns und hat uns noch extra 10 Tage über Termin gegeben. Und ich weiß, wie bescheuert das klingt für alle, die keine Kinder haben, aber es gab diesen Punkt, Tag für Tag, du konntest dich nicht noch mehr vorbereiten, du konntest nicht noch mehr bereit sein für das, was kommt. Jetzt mal davon abgesehen, dass du eh nicht wusstest, was da eigentlich genau auf dich zukommt. Und es gab diesen Moment, wo Yvonne und ich ernsthaft Gedanken hatten wie, was ist denn, wenn das Kind jetzt doch nicht kommt? Der menschliche Verstand ist schon ein bisschen absurd, weil man weiß, dass es kommen muss. Es ist ja da, aber du hast es nicht in deiner Hand. Und plötzlich, ganz urplötzlich, ging es los mit den Wehen. Und ich verrate mal so viel, es lag nicht daran, dass wir besonders gut vorbereitet waren. Es lag auch nicht daran, dass wir es uns richtig doll gewünscht haben. Es lag nicht daran, dass wir bereit dafür waren. Es lag daran, dass Zoe bereit war zu kommen. Und wenn wir hier diese ersten Worte von Jesus lesen, drückt die griechische Wurzel genau diesen Geburtsschmerz aus. Genau dieses Drängen, es ist gekommen, was ausgereift ist. Das Wort bedeutet so viel wie erfüllt, vollreif geworden, ausgetragen. Und so könnte man sagen, Gott hat ausgetragen, was er schon lange versprochen hat. Das Volk Israel, das hatte jahrhundertelang gewartet auf einen ganz bestimmten Moment, auf den Moment, an dem der verheißene Retter kommen würde. Sie haben unsagbar viele Prophetien bekommen, dass er kommen würde. Und sie waren sicher, irgendwann wird dieser Moment kommen. Und jetzt steht jemand auf und sagt, ich bin da. Ich bin gekommen. Wisst ihr, ganz oft warten wir auf den richtigen Moment. Wir warten darauf, dass sich alles gut anfühlt. Wir warten darauf, dass unsere Gefühle am richtigen Platz sind, dass alles in unserem Leben gut geordnet ist, damit es dann weitergehen kann mit Gott. Ganz gleich, wo wir gerade stehen mit Gott. Und das, was Gott macht, ist nicht, dass er sich irgendwo eingliedert und sagt, mach du erst mal deine Sachen fertig. Es ist wichtig, dass du deine Papierstapel beseitigt hast, dass du deine Regale aufgeräumt hast. Gott kommt an und sagt, ich bin jetzt da. Das Wichtigste, worauf du dich jemals hättest ausrichten können in deinem Leben, ist jetzt gekommen. Ich bin da. Ich sehe dich. Nimm mich an. Das Wichtige ist, dass wir begreifen, dass wenn dieser Moment gekommen ist, an dem Jesus sagt, ich bin da, dass wir eine richtige Antwort haben, und zwar, ja, ich folge dir. Das ist mir deswegen so wichtig zu sagen, weil es gibt noch eine offensichtlich falsche Antwort, und das ist nein. Es gibt eine nicht weniger drastische Antwort, das ist später. Denn ganz häufig ist später nur ein verdecktes Nein. Mit später machen wir es uns leicht, weil wir sagen, ja, später. Und das ist dann so ein ominöses, nicht greifbares Zeitfenster, damit wir uns nicht drum kümmern müssen. Kennen wir nicht nur, wenn Jesus uns anspricht, das kennen wir auch, wenn es darum geht, andere Unannehmlichkeiten im Alltag zu erfüllen. Wichtig ist, zu realisieren, der Moment ist jetzt gekommen. Jesus ist jetzt da und ich kann ihm jetzt folgen, wenn er mir sagt, ich bin da. Doch was wirklich wichtig ist, dieser ganze Aufbruch, den Jesus hier beschreibt, diese ganze Umwälzung, die passiert nicht irgendwo abstrakt im Himmel. Und das ist auch nicht etwas, was wir verschlungen irgendwo in der Bibel lesen und sagen, ja, das war vor 2000 Jahren. Es passiert jetzt hier gerade, dass Jesus sagt, ich möchte alles neu machen, ich möchte alles umwälzen. Ich bin das, worauf die Welt hin gewartet hat. Das passiert genauso jetzt gerade. Und es passiert in ganz konkreten Situationen, bei ganz konkreten Menschen. Wenn du dich fragst, wer, dann guck mal in den Spiegel. Du bist gemeint. Dieser Aufbruch passiert, wenn Jesus Menschen ruft. Und das ist der zweite Punkt. Denn Jesus ruft mich. Wir lesen in Markus 1, Vers 17, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus ruft hier ganz ordinäre Fischer. Keine Schriftgelehrten, keine hyper ausgerichteten, fokussierten, religiösen Fachmänner. Er ruft ganz ordinäre Fischer bei einer ganz ordinären Tätigkeit, und zwar ihrem Alltagsgeschäft. Er wartet nicht darauf, dass es passt, sondern er sagt, ich sehe dich dort, wo du jetzt gerade bist. Bei den Sachen, die dich jetzt gerade beschäftigen, sehe ich dich und jetzt komme ich auf dich zu. Zum einen macht er damit klar, es ist nicht wert, noch länger zu warten. Zum anderen macht er klar, du musst nicht bereit sein, du musst nicht besonders gut aussehen, besonders gut frisiert sein. Du bist jetzt der Fokus meines Anspruchs, meines Ansprechens. Hörst du mein Rufen? Eine kurze Zeit meines Lebens habe ich als Komparse bei Film und Fernsehen gearbeitet und es sah immer relativ ähnlich aus. Wenn du einen Job gekriegt hast, hast du so eine ganz allgemeine Jobausschreibung gekriegt. Wir suchen 30 bärtige Männer im Alter zwischen 20 und 30. Und dann konntest du dich darauf bewerben, konntest sagen, ja, ich habe an dem Zeitpunkt Zeit und ich möchte mich gerne melden, ich möchte dabei sein. So lief das immer ab. Eines Tages kriegte ich eine etwas andere Mail. Und zwar stand in dieser Mail, lieber Herr Notnagel, der Regisseur hat Ihr Bild im ganzen Komparsenkatalog gesehen und er möchte Sie explizit bei seinem Dreh dabei haben. Wow. Ich bin ehrlich mit euch, ich kann euch auf gar keinen Fall sagen, um welche Produktion es ging. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich kann euch aber sagen, dass es im Endeffekt total unentscheidend war, ob ich dabei war. Ich habe eher so die Vermutung, dass vielleicht der Typ bei der Agentur dachte, okay, ich brauche dringend Leute, ich schreibe jetzt einfach allen Leuten, der Regisseur hat dich explizit gesucht, damit er irgendjemanden findet. Was ich euch aber definitiv sagen kann, dieser Moment, in dem in einer Mail steht, dass ein Regisseur mich explizit ausgesucht hat. Junge, das hat alles verändert. Das hat meine spätere Entscheidung, ob ich mich dafür entscheide oder nicht, grundlegend verändert, weil ich wusste, okay, ich bin gefragt, nicht nur irgendjemand. Wow. Und genau das sehen wir auch hier. Jesus hätte sich auch an den See stellen können und sagen können, ich suche ein paar Leute, die Bock haben, mit mir mitzugehen. Oh, ist ganz nett, wenn das auch Fischer sind. Haben wir auf jeden Fall gesichertes Abendbrot. Wäre klasse. Das macht er nicht. Wir sehen, dass er sich hier hinstellt und dass er ganz explizit die beiden Brüder anguckt, dass er zuerst Simon anguckt, dass er dann Andreas anguckt und dass er sagt, kommt mit mir. Er spricht sie persönlich an. Er macht auch nicht das, was für einen Rabbi seiner Zeit durchaus üblich war, und zwar, dass er sein Ding macht und wartet, bis die Interessierten oder die interessierten Männer zu ihm kommen und sagen, Rabbi, darf ich bitte dein Jünger sein? Das wäre eigentlich das gewesen, was seinerzeit üblich gewesen wäre, dass sie sich bei ihm bewerben. Er geht auf sie zu. Und später im Johannesevangelium, da lesen wir auch, dass er zu seinen Jüngern sagt, nicht ihr habt mich gerufen, ich habe euch gerufen. Genau das macht er hier. Er lässt es nicht auf den Zufall ankommen. Er spricht die Person ganz persönlich an. Er spricht dich und mich ganz persönlich an, dort, wo wir uns gerade befinden, und sagt, ich sehe dich, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und dieser Ruf ist, der ist mehr als nur eine Einladung. Das ist mehr als nur nett formulierter Vorschlag, hey, es wäre nett. Sein Ruf hat ultimative Autorität. Sein Ruf ist etwas, was etwas Grundlegendes im Menschen bewegt. In Vers 20 beruft er dann auch Jakobus und Johannes, und da beruft er sie wirklich weg von deren Vater. Er ruft sie weg aus deren Familientätigkeit, die sie gerade vornehmen. Wir gehen davon aus, dass die beiden schon ein größeres Unternehmen haben. Sie haben Mitarbeiter. Das heißt, da war ein bisschen mehr auf dem Spiel als einfach nur, wir entscheiden uns jetzt persönlich für uns. Sie sagen, wir gehen weg von unserem Vater, der eigentlich schon alles darauf vorbereitet hat, dass wir irgendwann diesen Konzern übernehmen. So ganz groß mal ausgedrückt. Und das macht er mit der gleichen Autorität, dieser Jesus. Dass er sagt, ich weiß, das, was ich euch jetzt vorschlage, mit mir mitzugehen, ist besser als alles, was ihr jetzt gerade erarbeitet. Und während dieser Ruf Gottes diese Autorität hat, hat er trotzdem diese ultimative persönliche Ebene, diesen persönlichen Bezug. Vergiss nicht, er kennt deinen Namen. Er kennt deine Arbeit. Er kennt deine Umstände. Wir könnten sagen, er kennt das Netz, was gerade in deinen Händen liegt. Und jetzt ist dieser Moment gekommen, an dem das Entscheidende ist. Wir wissen, er ruft. Die Frage ist, bist du bereit, das Netz fallen zu lassen, um ihm auch zu folgen? Der dritte Punkt. Jesus ruft mich und ich folge. In Vers 18 lesen wir auch nochmal, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Dieses Wort euthys, sofort, so wie das eben auch schon in der Moderation gesagt wurde, das ist praktisch ein Lieblingswort von Markus. Tatsächlich die Hälfte der Vorkommnisse dieses Wortes im ganzen Neuen Testament finden sich bei Markus. Markus war sehr begeistert davon, immer wieder zu merken in den Berichten, die er gehört hat von Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, wie ohne Frage sie gehandelt haben, wenn er gerufen hat. Wie da gar kein Zweifel war, wie es wirklich ein, ich mache das jetzt, weil ich weiß, es ist das Richtige, was ich jetzt tun muss. war. Und so sehen wir das auch hier. Da ist kein Zweifel, da ist kein Überlegen, da ist kein, wir rufen nochmal den Familienrat zusammen, wir erklären, hier, das sind die Pros, das sind die Kontras und wir gucken mal, was könnte für uns der beste Weg sein. Sie lassen ihre Netze fallen. Und an dieser Stelle auch wichtig, diese Netze sind nicht einfach nur ein netter Zeitvertreib, diese Netze sind ihr Lebensunterhalt, diese Netze sind ihre Altersvorsorge, diese Netze sind substanziell in ihrem Leben. Und sie lassen sie fallen, um diesem Ruf zu folgen. Der Grund, warum diese Männer alles verlassen konnten, ist nicht, weil sie mutig waren. Dieser Grund, warum sie alles fallen lassen konnten, ist ganz schlicht und einfach, dass sie merkten, Jesus ist es wert. Einmal was trinken. Und wir wissen heute noch, oder wir wissen heute noch viel mehr als das, was sie damals wussten. Wir wissen nämlich, dass er sie nicht einfach nur rief dort am See, er rief sie ans Kreuz und er ging ihnen voraus. Er ging ihnen voraus ans Kreuz und starb an diesem Kreuz für ihre Schuld. Und er starb an diesem Kreuz auch für unsere Schuld, für das, was uns von Gott trennte. Das, was uns bis heute von Gott trennt und weswegen wir nicht aus eigener Kraft in Beziehung mit ihm treten können. Dafür kam Jesus. Für nichts Geringeres, als dass wir wieder in Beziehung mit Jesus, mit Gott treten können. Das wissen wir heutzutage. Das heißt, wir könnten sogar noch sagen, unsere Entscheidung heute, ihm zu folgen, ist deutlich informierter als deren Entscheidung. Und doch konnten sie ganz klar diese Entscheidung treffen. Wisst ihr, wenn ich vorhabe, etwas aufzufangen, muss ich eine Hand frei haben. Egal wie sehr ich etwas haben möchte, egal wie sehr ich etwas auffangen möchte, wenn meine Hand voll ist, werde ich es nicht auffangen können. Leuchtet ein. Ich muss meine Hand frei machen, ich muss meine Hand aufmachen, um aufzufangen, was ich auffangen möchte. Also wenn wir uns die Frage stellen, warum ist es eigentlich so wichtig, dass sie die Netze fallen lassen haben, dann ist es gleichzeitig ein Bild dafür, dass sie gesagt haben, wir lassen das zurück, was uns davon trennt, diesem Mann nachzufolgen. Wir greifen uns das, was er uns anbietet. Und das ist ein besseres Leben, ein Leben mit ihm, unter seiner Führung. Wichtig ist dabei auch zu sagen, wir gucken vielleicht schnell drauf, irgendwie, wenn ich etwas fallen lassen muss, wenn ich etwas loslassen muss, dann muss es ja etwas Schlechtes sein. Aber es kann auch was Gutes sein. Es können Sachen sein, dass du sagst, ja, aber diese Sache gibt mir Sicherheit, sie gibt mir Kontrolle, sie gibt mir eine gewisse Ruhe in meinem Leben. Doch der Ruf Jesu ist der, lass das los, was dich hindert, deine Hand nach mir zu öffnen. Ganz gleich, ob es alte, dreckige Muster sind, ganz gleich, ob es etwas ist, was in deinen Augen erstmal positiv ist, aber was dich so sehr einnimmt, dass du nicht in der Lage bist, dich nach mir zu öffnen. Wie gesagt, dass sie diese Netze haben fallen lassen, lag nicht daran, dass diese Netze wertlos waren. Dass sie diese Netze fallen ließen, lag daran, dass sie wussten, dass jetzt was Größeres gekommen ist. Die Frage ist heute, was ist in meinem Netz? Was ist das, was mich hindert, wirklich diesem Jesus nachzufolgen? Es muss nichts Schlechtes sein. Es kann Arbeit sein, es kann Komfort sein, es kann Reputation sein, Gewohnheit. Wichtig ist, Nachfolge ist nicht eine Leistung, die ich erbringe, sondern eine Freiheit, die ich erlange, weil ich Sachen loslasse und diesem Jesus folge. Aber gleichzeitig, um das auch nochmal klarzustellen, keine Sorge, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass du gleich deinen Job aufgeben musst. Das bedeutet es nicht. Nachfolge bedeutet auch nicht für jeden das Gleiche, in der Form von jeder muss den gleichen Schritt gehen, die gleiche Sache loslassen. Nachfolge bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass nichts in unserem Leben von uns so sehr festgehalten werden sollte, dass wir uns nicht Jesus hin öffnen können. Für diese jungen Männer, für diese vier, bedeutete es tatsächlich, ihren Job aufzugeben. Keine Sorge, das ist nicht die Pauschalantwort für jeden. Wichtig ist aber, dass Nachfolge keine einmalige Entscheidung ist. Es ist nicht, dass wir einmal sagen, okay, jetzt entscheide ich mich, Jesus nachzufolgen und dabei bleibe ich. Nachfolge ist jeden und jeden und jeden Tag aufs Neue neu notwendig. Immer wieder neu, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen mit allem in meinem Leben, mit allen Gedanken in meinem Leben, mit allen Überlegungen, mit allen Sorgen, mit allen Freuden möchte ich diesem Jesus nachfolgen. Vielleicht hörst du heute Morgen zu und du hast noch nie diesen Ruf persönlich gehört. Vielleicht hast du ihn auch nie ernst genommen. Aber ich möchte dich einladen, so wie Jesus es genau in diesem Text auch darstellt, diesen Ruf zu hören. Jesus ruft dich nicht aus deiner Leistung heraus und sagt, weil du so gut bist in dem, was du tust, weil du so geordnet bist in deinem Leben. Nein, er ruft dich mit einem einfachen Ruf. Komm, du musst nichts mitbringen außer dich. Und genauso kann es natürlich sein, dass du diesem Ruf schon längst gefolgt bist, vielleicht schon vor Jahren. Und deine Frage ist vielmehr, wie folge ich Jesus im Alltag? Wie richte ich mein Leben nach ihm aus? Wie weiß ich eigentlich, was er mit meinem Leben vorhat? Und ich kenne genügend solche Situationen, wo man sich diese Frage stellt und gleichzeitig sagt, eigentlich weiß ich, was Jesus von mir erwartet. Eigentlich habe ich schon gehört, was er zu mir gesprochen hat, aber ich will es nicht, weil es eine Veränderung in meinem Leben bedeutet. Eigentlich läuft das doch ganz gut mit dem, wie ich jetzt hier gerade unterwegs bin, so wie ich in meinem Bekanntenkreis unterwegs bin, wie ich in meiner Arbeit unterwegs bin. Funktioniert das doch ganz gut mit mir als Christ? Gottes Ruf zu folgen bedeutet Veränderung. Gottes Ruf zu folgen bedeutet, dass er die Autorität hat, Sachen in deinem Leben zu verändern. Und selten bedeutet, Jesus zu folgen, dass alles angenehm ist. Es kann durchaus sein, dass Sachen unangenehmer werden, wenn wir ihm folgen. Dass das Leben rauer wird. Doch das Wichtige ist, es ist immer das Beste, ihm zu folgen. Denn er sieht den großen Plan. Dort, wo ich nur bis zur nächsten Ecke kommen kann, sieht er die gesamte Straße, auf der ich unterwegs sein werde. Und ich kann nirgendwo besser unterwegs sein, als ihm zu folgen. Die Frage für uns heute ist, erstens, hören wir, wenn er ruft? Und zweitens, sind wir bereit, unsere Netze fallen zu lassen, wenn er ruft?